Session wird euch persönlich gut tun, Jungs, um aus eurem Tief wieder rauszukommen.
Ja, ich bin gespannt.
HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
meine Frau!
Ah, was für eine Folge. Ich hoffe, wir werden uns nicht mehr daran erinnern. In ein paar Wochen, Monaten, Jahren.
Müsste man eigentlich direkt ein Bier aufmachen
jetzt. Ja, ich habe hier so einen Fruchtsaft.
Ich würde eher sagen härteres.
Härteres, ja. Das
die Säule müsste nicht mit Bier gefüllt werden, sondern mit hartem Alkohol.
Das ist korrekt. Erstmal, wir sind fast vollständig. Muchel ist mit dabei.
Moin.
Kai ist mit dabei.
Moin, moin.
Ich, Gato, bin auch mit dabei. Moin. Bones ist heute leider verhindert, hat Babydienst. Und wir haben eben einen neuen Einspieler gehört. Wir haben so unser Mikrofon einfach so ein bisschen ans Handy rangehalten. Und
weil hochprofessionell.
Hochprofessionell, anders war, also wir wissen nicht ganz genau, wie wir es anders machen sollen, aber es war egal. Ich denke, man hat ihn ein bisschen verstanden. Und wir entwickeln uns ja auch weiter, ne? Also immerhin wir entwickeln uns weiter, nicht der HSV. Denn beim HSV ist es ja beim dritten Jahr in Folge das Gleiche. Und zwar exakt das Gleiche. Also wir hatten ja jetzt am Donnerstag, um nochmal alle ins Boot zu holen, hatten wir das Spiel gegen Sandhausen, was wir 2-1 völlig zu Recht verloren haben. Und dann haben wir am Sonntag gegen Regensburg 1-1 gespielt, wobei man auch sagen muss, die Leistung in der ersten Halbzeit war auch unter aller Kanone. Auf unserem Instagram-Kanal war wirklich die... einen Kanal haben wir nur noch. Auf unserem Instagram-Kanal HSV, meine Frau, Podcast, war die Hölle los. Also ich glaube, uns haben pro Tag gefühlt 100 Leute geschrieben. Wir haben sind mit den Beantworten gar nicht hinterhergekommen. Ich glaube, ganz viele von euch mussten auch mit Luft rauslassen, so wie wir auch mal die Luft rauslassen mussten. Wir können ja mal ganz kurz mal erstmal nochmal Sandhausen, wir müssen gar nicht lange drauf eingehen auf das Spiel. Ist ja schon wieder noch älter als das Regensburg-Spiel, aber Muchel, wir haben 2-1 verloren, Leistung war nicht da. Gibt es noch irgendwas hinzuzufügen oder war es das?
Für mich eines der schlechtesten Spiele, die ich seit langem vom HSV gesehen habe. Definitiv, ja. Punkt. So. Also es war, für mich hatte das was von Arbeitsverweigerung. Also wir haben es selber in der Hand, aufzusteigen und verkacken es so dermaßen. Also es ist mir unbegreiflich, wie die Mannschaft so eine Leistung abliefern kann. Also nicht nur die Mannschaft, sondern auch taktisch einfach total schlecht eingestellt. Und wenn ich danach die Interviews höre von unserem Trainerteam, wo man sagt, man wusste, wie Sandhausen auftreten wird, man wusste, dass sie aggressiv in die Zweikämpfe gehen, mit einer Manndeckung spielen. Wenn man das alles weiß, ey, warum nochmal kann man sich da drauf nicht einstellen und bekommt das in die Köpfe nicht rein? Ich meine, das sind Profis, ne? Das ist deren Handwerk. So, dass die Taktiken annehmen, dass sie das umsetzen können. Und das ist für mich also unbegreiflich für jemand, der kein Profisportler ist, wie man das nicht hinbekommt, das umzusetzen. Und da frage ich mich, können die Spieler es nicht umsetzen? Ist es das Trainerteam, was einfach die Mannschaft nicht auf ein Spiel so einstimmen kann? Sind sie nicht richtig motiviert? Wo fehlt es da? Mhm. Weiß nicht, ist es der Corona-Blues? Fehlen da die Fans? Also es ist für mich... Ja,
gut, letztes Jahr waren die Fans ja da, ne? Aber Markus Grubert schreibt uns, ich glaube, das war nach dem Sandhausen-Spiel auf Instagram, Zeit für klare Worte. Die Führungsspieler sind nicht da, die Mitläufer verstecken sich, der Trainer ist gescheitert. Ganz klar, mit dem Kader zu versagen, ist nicht zu entschuldigen. Kai, was sagst du zu dem Statement? Ist dein Statement ähnlich ausgefallen?
Die Zahlen geben ihm recht, die Rückrundentabelle, und ich würde sagen, die Zahlen lügen nicht. Die Rückrundentabelle ist eine Katastrophe.
14 Punkte?
Ich glaube, wir sind 14., 13. oder irgendwie sowas. Also.
Ich muss aber auf der anderen Seite das Ganze auch fair einordnen. Ich finde, solche Spiele können passieren. Respekt vor der zweiten Liga, dass da die anderen Mannschaften eben auch kämpfen. Und vor allen Dingen muss man akzeptieren, dass der HSV eben nicht dazu in der Lage ist. Und das sagen wir ja jetzt auch schon seit vielen Spieltagen, dass es nie selbstverständlich ist, dass der HSV gewinnt. und dass wir nie selbstverständlich einen Gegner an die Wand spielen können. Und wenn der andere Gegner mal was gut macht, dann ist es auch irgendwie rein sportlich und fair zu sagen, dass man dann auch mal den Kürzeren zieht. Aber das, was ich gerade so beschreibe, was für viele vielleicht wie eine Ausrede klingt, passiert halt viel zu häufig. Das kann einmal passieren, das kann zweimal passieren, aber das kann nicht in so einer Konstanz immer wieder passieren. Dann hat es schon eher was damit zu tun, was Muche gerade gesagt hat, dass die Mannschaft es immer wieder nicht schafft, ihr Potenzial abzurufen. Und dann ist natürlich die Frage, wer ist dafür verantwortlich? Sind es die Spieler, die dafür verantwortlich sind, ihr Potenzial abzurufen? Ist es der Trainer, der dafür verantwortlich ist, das Potenzial von den Spielern abzurufen? Und dann sage ich nochmal, ich verlange auch gar nicht, dass eine Mannschaft jetzt super, meine Ansprüche persönlich sind gar nicht, dass eine Mannschaft immer wieder ihre Topleistung bringt. Ich sehe das sehr menschlich, dass auch mal schlechte Leistungen dazugehören. Aber was mich dann schon erschreckt am Ende des Tages ist, wie man in der wichtigsten Phase somit die schlechtesten Leistungen bringen kann. Das ist für mich so eine Frage, da frage ich mich so, das kann mal zwischendurch passieren, das kann mal am Anfang der Saison passieren, das kann meinetwegen am Ende der Saison passieren, wenn wir schon durch sind, so als wenn Bochum das jetzt heute Abend passieren würde. Aber zu dem Zeitpunkt gegen einen so mäßigen Gegner, wow, das verstehe ich auch nicht ganz.
Aber jetzt sag mal, also das ist ja jetzt echt nochmal eine spannende Frage. Sind die Spieler es, die nicht einfach nicht besser können, oder ist das Trainerteam einfach unfähig, die Spieler darauf so drauf vorzubereiten auf so eine Mannschaft wie Sandhausen? Weil ich meine, wenn du im nach dem Spiel sagst, wir wussten, wie Sandhausen auftreten wird, und die Spieler aber das Konzept, also die Taktik null aufgeht, dann hast du doch als Trainerteam versagt, dann hast du doch die Spieler falsch eingestellt, weil im Endeffekt würde ich doch sagen, die Spieler, klar, am Ende stehen sie auf dem Platz, aber sie setzen doch das um, was das Trainerteam dir vorher vorgibt, wie die Taktik zu sein hat. Und man könnte jetzt ganz blöd sagen so, ja, Trainer hat die Taktik vorgegeben, die Spieler haben sich dran gehalten, das hat nicht funktioniert, der Trainer hat nicht drauf reagiert und die Spieler haben einfach ihren Stiefel weitergemacht. Das wäre, also...
Ja, also ich habe mir da lange drüber Gedanken gemacht und wir haben das ja auch vorher schon intern diskutiert. Die Frage ist ja, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Kloppo, der würde sagen, ich nehme mich in die Pflicht, dass die Mannschaft auf dem Spielfeld brennt. Ich würde jetzt aber sagen, Tune sei es völlig freigestanden zu sagen, er hat einen anderen Ansatz. Er sagt jetzt, und das kann man dem Trainer zugestehen, nein, die Spieler müssen in so einer wichtigen Phase selbst motiviert sein. Die müssen ich kann doch wohl verlangen, dass die HSVer hier in der Endphase der Saison alles reinhängen, was sie haben. Ist auch in Ordnung. Da müssen sie aber, wenn sie das, wenn er über diese Motivation nicht kommt, dann müssen sie irgendwie taktisch super eingestellt sein. Und wenn sie über die Taktik nicht gewinnen, dann müssen sie irgendwie läuferisch gut eingestellt sein. Irgendwas muss der Trainer in die Waagschale werfen, was einen Hebel hat, die andere Mannschaft zu besiegen. So, er kann nicht sagen, weder kriege ich sie hoch motiviert, weil das ist ihre Sache, noch sind wir irgendwie läuferisch die ganze Zeit so deutlich überlegen, dass wir alle in Grund und Boden laufen, noch sind wir irgendwie taktisch nicht gut genug, dass wir alle taktisch auseinandernehmen. Und wenn wirklich er irgendwann gar keinen Hebel mehr hat, also wenn ich nicht erkenne, was er reinbringt, was uns voranbringt, und er, das erkenne ich daran, dass wir die Spiele nicht mehr gewinnen, ja, dann frage ich mich so, ey, was machst du? Also, wo ist dein Ansatz? So, ne?
Und da hätte ich ja spätestens in der Halbzeit in Sandhausen, hätte ich ja eigentlich spätestens da, hätte ich gedacht, dass er das, also ich meine, dafür brauchst du keinen Fußball-A-Lizenz haben, um zu sehen, dass das Spiel nach 5 Minuten komplett in die falsche Richtung driftet. Und da hätte ich als Nicht-Profi-Trainer hätte sofort gesagt, alles klar, ey, spätestens 30 Minuten später muss ich wechseln. Oder nach dem Foul, wo Jatta raus musste, bringe ich keinen defensiven Mittelfeldspieler, sondern bringe einen, damit die Taktik, die wir vorher besprochen haben, irgendwie zumindest weiter aufgeht, bringe ich einen wie Winsheimer, aber doch keinen defensiven Mittelfeldspieler. Da war doch schon wieder alles komplett aus dem Ruder. Und dann kommen sie aus der Halbzeit raus und es ist genauso schlimm.
Aber kurz bevor Gato auch dann gleich was dazu sagt.
Kein Stress.
Ich finde, trotz bei aller Liebe, ich meine, ich habe Tune jetzt auch irgendwie indirekt sehr kritisiert und trotzdem gibt es da eine krasse Gegenthese, ja. Wir hatten so viele Trainer in den letzten Jahren und da kann mir kein Mensch erzählen, dass alle Trainer nichts auf dem Kasten hatten, dass irgendwie keiner von denen, dass alle immer alles falsch gemacht haben. Also irgendwo glaube ich, dass man diese Mannschaft, weil sie vielleicht von 10 verschiedenen Managern und 10 verschiedenen Trainern eingestellt wurde in den letzten 10 Jahren oder in den letzten 5 Jahren waren das ja schon so viele Manager und Trainer, sodass da vielleicht das eine Rad überhaupt nicht mehr in das andere greift und dass deswegen die Mannschaft auf so einem Spielfeld der Trainer die ärmste Sau ist, weil die irgendwie nicht perfekt zueinander passen und gleichzeitig der Kopf halt übermäßig belastet ist. So. Und da muss ich dann sagen, ist Tune die ärmste Sau.
Ja, ja und nein. Also wenn du gewinnst, ist der Trainer ein Champ, wenn du verlierst nicht. Aber für mich ist es so, Anfang der Saison, Tune, neuer Trainer, HSV, erfolgreich, wie die Jahre davor auch. Jetzt zum Ende der Saison ist es halt natürlich wieder wie immer unerfolgreich und ich finde es super schwer zu sagen, woran es liegt, weil man hat Trainer ausgetauscht, man hat eigentlich die komplette Mannschaft ausgetauscht, bis vielleicht auf Gideon Jung und Aaron Hunt. So, man hat das Management ausgetauscht, es gibt jetzt sogar eine Saison, wo keine Fans sind, so, selbst das hat man auch mal gefühlt jetzt probiert, so mit Corona, so, also auch mal was anderes, irgendwie einfach anders gemacht als die Saison davor und trotzdem funktioniert es jetzt nicht, aber also entweder glaubt man an Flüche und schwarze Magie, dass wir irgendwie belegt sind mit so einem verkackten Fluch, mittlerweile bin ich da fast, tendiere ich so ungefähr dahin, jetzt nicht ernsthaft, aber so ein bisschen, weil mir einfach die anderen Erklärungen fehlen, oder man sagt halt so, okay, wenn man jetzt mal sagt so, wenn man jetzt die Trainerdiskussion hat, so, einfach, es reicht ja schon, die Einstellung von den Spielern zu sehen, dass sie nicht 100% geben. Und das macht mich zum Beispiel fertig. Da denke ich so wie du, Buche, gesagt hast, das ist die Aufgabe des Trainerteams, die Spieler 100%ig krank zu motivieren. So. Und warum gelingt das anderen Trainern und anderen Vereinen und diesem Trainerteam nicht? Oder warum vielleicht am Anfang der Saison und jetzt nicht? Also das ist halt so, schon mal der erste Fail, taktisch, der nächste Fail, dann spielen sie das komplette Spiel schlecht, sie verlieren gegen Sandhausen, sie verlieren gegen Würzburg, wir verlieren konstant jedes Mal gefühlt immer irgendwie gegen Pauli, dann gegen Ringsburg gurken wir uns da ein 1-1 zurecht, der einzige Lichtblick ist wirklich so eine okaye zweite Halbzeit, so, also zumindest okay, wenn du nicht absteigen willst, so, aber wenn du aufsteigen willst, ist es auch irgendwie wiederum schwierig und dann fehlen mir ehrlich gesagt die Argumente an Tune zu glauben. Das einzige Argument ist, dass wir eigentlich keine Chance mehr haben aufzusteigen und wenn wir jetzt noch einen Trainer holen, dann kann der nichts mehr bewirken. Der kann es nichts bewirken. Das heißt, eigentlich ist die Entscheidung, Tune zu feuern, die haben wir verpasst quasi. Und das ist halt eigentlich das Tragische, weil jetzt diesen vier Spielen so, da, also diesen vier Tagen, wo Donnerstag, Sonntag, wo die beiden Spiele waren, du hättest eventuell nach Sandhausen handeln müssen, so.
Du bist eigentlich in der gleichen Situation wie im letzten Jahr, wo du Hacking eigentlich in der Sommerpause dann gechust hast, weil er hat es nicht geschafft, so, und man hat jetzt nicht irgendwie, man hat, wie du gerade sagst, den Zeitpunkt verpasst, einen neuen Trainer zu installieren, um doch noch diesen Hauruck-Effekt zu haben, den man ja manchmal mit dem Trainerwechsel hat. Den haben wir verpasst und es wäre totaler Quatsch, jetzt einen neuen Trainer noch ins Rennen zu schmeißen, der sich, weil der Aufstieg, wir haben es nicht mehr selber in der Hand, er könnte sich damit, hätte er einen Dämpfer, mit dem er quasi starten würde, wäre der Trainer, der es dann am Ende nicht aufgestiegen ist und damit in die neue Saison zu gehen, halte ich für total falsch.
Außer, ganz kurz, außer man macht so eine Interims U21-Lösung à la Horst Rubesch, der jetzt nicht U21-Trainer ist, der aber im Verein ist und der einfach, da könnte man so sagen, na gut, komm, hier, vier Spieltage stelle ich an die Linie, er wird jetzt da keine neuen Trainingsformen, aber er wird auf jeden Fall, er ist vielleicht so, wahrscheinlich so ein Typ, so Hansi Flick, ne, also der kann den Spielern gut zureden, die Spieler folgen ihm alle, einige kennt er ja vielleicht sogar noch aus der U21, also das wäre eine Lösung, aber die Trainer, wer ist denn auf dem Markt? So Neuhaus, Baumgartlinger, Labbadia, so, die werden wahrscheinlich sich jetzt auch gar nicht anstellen lassen, weil die sagen so, ich bin nicht behindert, ich gehöre jetzt zum HSV und verkacke erstmal so und steig nicht auf so. Also das ist natürlich
aber anders ist schon das gute Wort. Also ich finde, es ist die Saison ja auch mal positiv zu bewerten, dass jetzt mal wenigstens es anders ist, weil nur mal ein Beispiel, du bist ja immer sehr positiv gerade, du hast jetzt gesagt, du glaubst zu 20% nur noch daran, dass der HSV irgendwie über Platz 2 aufsteigt, so, ne, ungefähr.
Über Platz 3,
ja. Über Platz 3 oder sogar, genau, sogar über Platz 3. Das ist ja eine sehr negative Einstellung, aber die natürlich, auch wenn man jetzt, glaube ich, die Fans fragt, auch völlig gerechtfertigt ist, so. Nur sage ich ganz ehrlich, kann ich total nachvollziehen. Ich sage jetzt aber, wenn wir jetzt 3 Punkte Vorsprung auf Platz 3 hätten und einer würde mir sagen, ey, sieht tabellarisch ganz geil aus. Ich würde sagen, zu 80% gehen wir dieses Jahr hoch. Würde mich das genauso beunruhigen wie deine 20%. Mhm. Weil es ist dieses Jahr eben anders und ich hoffe eben auf diesen psychologischen Effekt, dass wir am Ende der Saison, sprich jetzt, nichts mehr zu verlieren haben. Die Gegner was zu verlieren haben und da wissen wir, dass Fürth immer, wenn es etwas zu verlieren geht, um Aufstieg ganz konstant die letzten Jahre es noch mehr als der HSV geschafft hat, das dann nicht mehr über die Runden zu bringen. Kiel hat jetzt ein hartes Restprogramm.
Selbst mit zwei Unentschieden, das führt noch
hoch. Genau, aber ich sag trotzdem nochmal, ich bin da positiv und ich glaube, dass eure Bewertung, die ihr gerade zieht, die zieht ihr wirklich über die Saison gesehen am krassesten Tiefpunkt. Es gab Punkte in der Saison, da habt ihr eine positive Bewertung gehabt und jetzt ist gerade so ein bisschen der Tiefpunkt der Saison, der Aufstieg war noch nie so weit weg gerade wie jetzt und da ist man natürlich schon in seiner Meinung noch mal negativer als so im Durchschnitt. Ne?
Die Frage ist ja aber auch, will man auch von der HSV-Vereinsseite mit Tune nächstes Jahr weitermachen? Also
genau da wollte ich ansetzen, ja. Das ist mich auch wieder das Wort anders. Es wäre doch jetzt mal was anderes, einfach mal an Tune festzuhalten und zu sagen, wir machen jetzt, und damit meine ich nicht nur Tune, damit meine ich auch so einen Spieler wie Terodde, damit meine ich auch ein Management, damit hoffe ich auch, dass der Vorstand da dann irgendwie das sauber über die Bühne geht, dass diese ganzen Prozesse, die jetzt ehrlich gesagt noch keine Früchte getragen haben, aber dass man es eben mal anders macht als in den letzten Jahren, weil jetzt wieder ein neuer Trainer, wieder ein neues System, dann als Übergangslösung und nächste Saison wieder ein neuer Trainer, dann vielleicht, das bringt doch wieder alle Spieler völlig durcheinander und dann wünsche ich mir lieber nächste Saison eine gestandene Zweitligamannschaft, wo nicht viel verbrannte Erde hinterlassen wurde, wo alles strukturell noch stabil ist, weil es eben eingespielt ist noch aus diesem Jahr und wo wir nächste Saison in der geilsten zweiten Liga im Notfall, im Worst Case, nochmal oben mitspielen.
Die Frage ist ja, glaubt man an Tune so? Also wenn es jetzt, ich sage jetzt mal so Folgendes, wenn Tune jetzt so der neue Nagelsmann ist so ungefähr, so wo man sagt so, ey, mega geiler Coach, ne? So ist irgendwie ein bisschen unlucky, die Saison hinten raus, die entscheidenden Spieler verloren, aber grundsätzlich, er ist unser Mann, weil was der im Training abzieht, was der zu den Spielern abzieht, alle Spieler sagen, ey, Tune ist wirklich mega Trainer, so. Dann würde ich sagen, okay, lass uns festhalten, weil da macht Kontinuität Sinn. Wenn die Spieler und das Umfeld sagt und man objektiv sagt so, wir haben uns ehrlich gesagt ein bisschen mehr von Tune erhofft, ne? Also ich finde es irgendwie komisch, er hat gute Ansätze, aber er hat sich selber nicht so richtig weiterentwickelt und die Auswechslungen sind irgendwie schwierig, die Aufstellung vielleicht teilweise auch und taktisch ehrlich gesagt konnte er jetzt nach den guten ersten 20 Spielen den Gegner auch nicht mehr so richtig was entgegenbringen, also er konnte nicht mehr im Spiel was verändern, kann Einfluss mehr nehmen und also da merkt man schon, dass er so ein bisschen limitiert ist. Und selbst wenn wir aufsteigen in die erste Liga, also dann wechseln wir sogar eventuell auch den Trainer, so, also das ist dann so, dann
ich glaube, es ist tatsächlich so, wie du sagst, und trotzdem komme ich zu einer anderen Entscheidung. Ich glaube, es ist wirklich so, wie du sagst, aber
Warum sollte man an ihn festhalten,
weil ein Trainer, und ich finde die Beurteilung von Tune, die du gerade genannt hast, die finde ich eigentlich fast sogar treffend und trotzdem bin ich noch ein Tune-Fan, weil ich glaube, auch ein Tune kann sich noch weiterentwickeln. Das heißt ja nicht, dass Tune der Trainer, der jetzt ist, noch in 2 Jahren sein muss und der kann ja auch noch eine Schippe hoffentlich rauflegen und lernen. Und ich glaube, dass das, was du eben sagst, zu 30% in so eine Bewertung einfließen sollte, ob man einen Trainer festhält oder nicht. Und zu 70% ist, glaube ich, das Entscheidende, dass die Strukturen, die wir uns jetzt einfach mal, die in den letzten Jahren wurde mir leider bewiesen, ich war auch immer einer, der anders gedacht hat, in den letzten Jahren haben mir aber viele Gegenbeispiele gezeigt, dass ein neuer Trainer irgendwie diesen neuen Effekt beim HSV nicht reinbringt. Und da haben wir jetzt gesagt, wollen wir einmal jetzt Konstanz reinbringen und die kriegst du halt in meinen Augen nur ran, wenn du an Tune festhältst und dann hoffst, dass er sich weiterentwickelt. Und mit einem anderen Trainer sehe ich da keine Verbesserung.
Ja, gebe ich dir bei manchen Punkten gebe ich dir recht, aber ich finde, dass bei Tune ja die ganze Rückrunde einfach durchweg schlecht ist. Und wir hatten auch in der Hinrunde, ne? Also ich weiß nicht, es rächt sich jetzt so langsam, oder so langsam heißt es gut, es rächen sich so die Sachen, ne? Was wir ja auch schon ziemlich lange irgendwie auch schon immer wieder angesprochen haben, dass kein wirkliches System gefunden worden ist. Er rotiert ständig, er hat keine richtige Stammelf gefunden. Und man kann ja auch ganz ehrlich sagen, so viele Verletzte hatten wir jetzt auch nicht. Dann ist er ziemlich unglücklich bei den Einwechslungen. Ne? Ja. Das hat uns einige Punkte gekostet. Dann an so einem Bobby Wood festzuhalten, versucht ihn irgendwie aufzubauen. Ja, kann man auf der einen Seite sehen, ja cool, hätte er es geschafft, hätten wir ihn alle gefeiert. Nein, das hat er nicht geschafft. Und das hat man eigentlich auch relativ schnell gesehen, dass es nichts bringt.
Hab unentschieden gegen Hannover gespielt, so ein bisschen dadurch auch.
Ja. Also, ne? 3-3. So, und da finde ich, da sind so viele Punkte dabei, was irgendwie schon seit längerem irgendwie, also ich sehe Tune nicht als...
Ja, wir haben ja auch hier von der Community, also wie gesagt, ganz viele Nachrichten. Ich habe jetzt mal einfach nur ein ganz, ganz paar gescreenshottet. Und Jan Hendrik schreibt, der Trainer kommt nicht klar mit dem Druck, vercoacht sich seit Wochen und ist heute wie gelähmt. Welcher verunsicherte Spieler soll sich an ihm hochziehen können? Wenn Bruno morgen übernimmt, steigen wir auf. Bin kein Fan von dem, aber für solche Situationen der richtige Mann. Nächste Saison dann wieder mit einem gestandeneren Trainer. Nils Busse schreibt, nein, lass uns doch bitte mal Kontinuität auf der Trainerposition bewahren. Natürlich ist das kacke. Ich weiß ja auch nicht, ob ich weinen oder lachen soll, aber was Kontinuität bewirken kann, zeigt uns Bold ja täglich. Lasst uns mal einen Trainer länger als ein Jahr behalten. Also die Meinungen sind auch wirklich ganz, ganz gemischt bei euch.
Du, das finde ich auch richtig, einen Trainer länger als ein Jahr zu halten. Aber also, wenn man jetzt die Saison sich anguckt und du spielst eine Bombensaison und steigst nachher nicht auf, weil drei andere Mannschaften einfach viel besser sind, du hast aber jetzt auch eine gute Rückrunde gespielt, es hat einfach nur nicht gereicht, dann finde ich, kann man total an einem Trainer festhalten. Aber wir haben einfach eine beschissene Rückrunde gespielt und es sind einfach zu viele Punkte dabei, die in meinen Augen nicht dafür reichen, den Trainer zu behalten oder mit ihm weiterzugehen. So, und angenommen jetzt Bochum, Fürth und Kiel hätten irgendwie die ganze Saison über Bombenspiele gespielt und wir wären die ganze Zeit mit dran und es hätte am Ende nicht gereicht, weil die anderen drei einfach besser sind. Check Haken dran, finde ich, soll man am Bold festhalten. Ist aber nicht der Fall. So, wir haben eine scheiß Rückrunde gespielt, haben irgendwie 12 Punkte geholt jetzt in der Rückrunde, meine ich.
Ja, ich guck mal die Rückrundentabelle. Die ist auf jeden Fall unterirdisch.
Ich meine, es sind 12 Punkte in der Rückrunde und dann kann und bist trotzdem immer noch da oben dabei. Das heißt, die anderen Mannschaften waren auch ziemlich schlecht und das da finde ich, kannst du nicht mit einem Trainer, der es dann nicht schafft, irgendwie dann aufzusteigen, kannst du nicht festhalten, in meinen Augen.
Ich guck mal ganz kurz hier die Rückrundentabelle, also Hinrundentabelle sind, ne, erster Herbstmeister.
Du hast jetzt natürlich vorweggenommen, Muchel, dass der Trainer, dass wir nicht aufsteigen, ne? Ist ja auch okay, die Annahme. Genau, ist ja auch okay die Annahme, zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen, finde ich relativ unrealistisch, dass wir aufsteigen, aber auf der anderen Seite würde das ja auch wiederum heißen, dass wenn wir jetzt den Aufstieg doch noch schaffen, würde das im Umkehrschluss für dich heißen, Tune hat doch dann auch einiges richtig gemacht, er hat den Aufstieg geschafft.
Also ja, er hat den Aufstieg geschafft, aber das wäre mir am Ende des Tages zu wenig. Es wäre für mich dann kein Trainer, mit dem wir, da hätten wir jetzt, also dann würden wir es nur schaffen, weil die anderen noch beschissener sind. So, es wäre für mich immer noch eine beschissene Rückrunde. Es wäre immer noch zu viele Punkte, die er hat liegen lassen durch sein Vercoachen. Das wäre keine Leistung von ihm. Das wäre einfach ein Aufstieg, weil die anderen zu schlecht sind.
Okay, aber okay, sorry, auch dazu nochmal passend. Wir haben jetzt vielleicht zwei Traditionsvereine, also mit Schalke auf jeden Fall einen. Und dann, wenn jetzt beispielsweise noch Hertha runtergehen würde, findet ihr nicht auch, dass man bei beiden Vereinen Parallelen zum HSV sieht, dass einfach in den letzten Jahren null Konstanz in den Positionen Trainer, Management, Vereinsführung war? Und glaubt ihr nicht, dass das auch so weitreichend sein wird, dass die nicht die zweite Liga dominieren, sondern dass die eben genau wie der HSV die nächsten 2-3 Jahre zwischen Platz 3 und 6 in der zweiten Liga mitspielen werden? Und wo man dann sieht, lasst uns doch genau diesen Shit durchbrechen und irgendwie am Trainer festhalten.
Ich fand ja Tusches Kommentar in der Halbzeitpause oder nach dem Spiel, ich weiß es gar nicht mehr, ganz interessant, wo er sagte, dass wenn jetzt Hertha, also Schalke geht ja auf jeden Fall, die sind runter, und noch so ein Verein wie Hertha runtergehen, dann wird der HSV in der nächsten Saison, sollten sie nicht aufsteigen, wovon wir jetzt mal aktuell ausgehen, geht der HSV nicht in die Saison als Favorit. Weil wir sind die letzten Jahre in der zweiten Liga ja immer als Favorit in die Saison gegangen und man könnte jetzt sagen, vielleicht sind wir mit dem Druck nicht klargekommen, als Favorit in die Saison zu starten und als klarer Aufsteiger gehandelt zu sein. Wenn jetzt Schalke und Hertha runtergehen, dann wird der HSV nicht der klare Favorit sein um den Aufstieg, sondern dann werden das Hertha und Schalke sein. Und Tusches Theorie war, dass das dem HSV gut tun könnte und der Druck nicht da sein kann, weil alle werden auf Schalke und auf Hertha schauen und für den HSV heißt es, nun folgt das vierte Jahr und man hat sich so damit abgefunden, jetzt ein Zweitligaverein zu sein und sollte es dann hochgehen, dann ist es eine Überraschung, aber man wird eher auf Schalke und auf Hertha schauen.
Ja, und das finde ich richtig und das Einzige, was dann nur nicht passieren darf, ist, dass man eben sich wieder einreiht und da komplett mit einem neuen Trainer, der vielleicht auch wieder eine neue Mannschaft haben will, der wieder eine neue Philosophie hat, vielleicht sogar einen neuen Management und einen neuen Vorstand steht und dann kann wenig das auch mal ganz schnell da sein, dass der HSV wirklich einfach nicht mehr in der Lage dazu ist, mit einer normalen Leistung im Aufstieg mitzuspielen, sondern dass es dann irgendwie Richtung Mittelfeld, so wie Nürnberg oder so diese Saison, dann nochmal weiter bergab geht, ne? Weil ich finde, diese Selbstverständlichkeit, dass es immer nur bergauf gehen darf und bergab geht, wird völlig ausgeschlossen von vornherein, das finde ich irgendwie so ein bisschen gefährlich. Und deswegen glaube ich, ist es echt wichtig, im Moment Stabilität reinzubringen. Selbst also, für den Fall, dass wir nicht aufsteigen.
Okay, du bist sozusagen auf jeden Fall Tune behalten. Wenn du jetzt Sportchef Chemnitz wärst,
ja, genau. Unterschreiben, bitte. Ja, genau. Nein, es ist, die Frage ist ja auch
stand richtig. Jetzt, stand heute. Man muss sagen, morgen spielt Kiel.
Nein, ich halte dran fest, egal wie welche Ergebnisse wir diese Saison dran liefern. Das mache ich normalerweise nicht. Wer mich kennt, weiß, dass ich ihn eigentlich, dass ich da eigentlich lieber schneller austauschen würde, weil ich finde, das ist part of the game und gehört dazu. Ich habe jetzt aber beim HSV gelernt in den letzten Jahren, dass es beim HSV einfach nichts bringt. Deswegen hier Unterschrift und Siegel, ich würde an Tune festhalten. Unabhängig davon habe ich dir gesagt, ich fand deine Kritik völlig zutreffend. Ich finde auch deine Kritik völlig zutreffend. Er muss eine Schippe drauflegen. Ich bin kein Tune-Fan. Er ist für mich nicht der nächste Pep Guardiola oder so. Aber ich sage, das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt mal an einer Philosophie festhalten können und irgendwie ein bisschen Stabilität reinbringen, weil ich habe keinen Bock, dieses Risiko einer Abwärtsspirale in der zweiten Liga einzugehen. Ich will nächste Saison im Worst Case wenigstens noch im Aufstieg spielen können, wenn wir nicht schon so hoch gehen.
Morel, was würdest du machen?
Also wenn ich eine Philosophie erkennen würde, würde ich auch sagen, alles klar, an Tune festhalten. Ja. Ich finde, das ist ein mega sympathischer Typ, ich mag ihn gerne. Ich finde, er passt auch irgendwie zum HSV so. Trotzdem bin ich der Meinung, ist er für mich kein Trainer, mit dem wir den Aufstieg schaffen. Er ist für mich ein durchschnittlicher Zweitligatrainer. Keiner, der den Aufstieg mit dem HSV schafft. Dafür fehlt mir die Philosophie, dafür fehlt mir irgendwie eine Taktik, die ich bei ihm erkennen kann, irgendwie eine Konstanz. Das ist bei mir, fehlt mir alles bei ihm und deswegen für mich in dem Fall kein Trainer, den ich in Zukunft beim HSV sehe.
Ich bin vielleicht auch ein bisschen in der Euphorie von letzten Spielen, aber ich für mich, also ich würde ihn feuern.
Ich würde ihn aber erst in der Sommerpause feuern.
Ich finde es super schwer, ne? Also ich hätte ihn nach dem Sandhausen-Spiel gefeuert, muss ich sagen, weil da Schnauze voll und dann hätte ich Horst übernehmen lassen, hätten wir gewonnen gegen Regensburg, hätten wir 2 Punkte mehr, wenn wir jetzt 2 Punkte an Fürth dran. Für mich ist Kiel auch eher Platz 2 irgendwie so, also wir kämpfen auch eher fast gegen Fürth. Ich meine, Kiel hat jetzt noch 3 Spiele weniger als wir und ich glaube 2 Punkte weniger. Also wenn die ein Spiel aus 3 Spielen gewinnen, sind sie schon mal an uns vorbei. So, und das hatte ich gemacht. Jetzt ist es wieder so ein bisschen zu spät, um zu feuern so ein bisschen. Ich würde jetzt auf jeden Fall das Kiel-Spiel tatsächlich trotzdem morgen nochmal abwarten. Wenn die verlieren, dann kann man ihn trotzdem nochmal feuern und sagen, okay, Horst, hier 4 Spiele, dann bist du dran. Und danach hat man dann schon Gespräche mit, oder währenddessen führt man Gespräche mit Neuhaus oder Baumgartlinger oder Labbadia. Alle 3 würde ich sofort irgendwie unterschreiben. Und dass sie halt irgendwie kommen, würde ich irgendwie geil finden. Weil auch mal so eine Statistik nur mal so, ne? Ich meine, was würdet ihr machen, wenn wir nach 13 Spieltagen auf dem 14. Platz wären in der Hinrunde. Da würde jeder in Hamburg die Entlassung fordern. Und aktuell sind wir in der Rückrundentabelle, nach quasi 13 Rückrundenspielen sind wir auf dem 14. Platz. Was ist das für ein krass unterirdisches Ergebnis? So, also das ist auch nicht nur, ja, wir sind der HSV und wir müssen immer Erster sein, sondern das ist einfach, schon wie du gesagt hast, eine richtig schlechte Rückrunde mit keinem großen Verletzungspech. Und das ist einfach nicht genügend und eigentlich müsste seine Entwicklung ja positiv sein. Also, dass man sagt, man kann da was erkennen und ich kann da auch nicht viel erkennen. Deswegen ist es für mich.
Ich bin auch, obwohl ich pro Tune bin, sage ich, ist diese Diskussion, wird ja jetzt der ein oder andere sagen, ey, was nehmt ihr euch denn raus, da über den Trainer zu sprechen? Völlig legitim, diese Diskussion. Genau aus dem Argument, was du gerade genannt hast. Aber man kann doch nicht immer sagen, genauso wie man umgekehrt nicht sagen kann, wenn wir waren auch schon oft auf Platz 1 in der Tabelle. Da kann man ja auch nicht sagen, das ist der neue Klopp, das ist der neue Pep Guardiola. Und jetzt kann man nicht sagen, weil wir einmal oder zumindest kurzfristig mal in der Rückrundentabelle auf Platz 14 sind, kann man nicht sagen, ey, es ist eine unterirdische Rückrundentabelle. Kann doch sein, dass wir die Rückrundentabelle auf Platz 7 beenden. Oder Platz 5, weil wir jetzt noch einen kleinen Run haben. Dann zählt das Argument für mich nicht, dass wir irgendwann zwischendurch mal auf Platz 14 in der Rückrundentabelle waren. Absolut. Und das ist so für mich so eine Bewertung auf dem Tiefpunkt.
Ja, das stimmt. Aber also momentan hat man natürlich nicht viel Hoffnung. dass es besser wird. Und wenn man sagt, man will aufsteigen und das ist das Ziel und im Ziel muss man sich messen lassen, dann ist natürlich das Ziel ist momentan zu wenig und irgendwie dann doch in weiter Ferne. Und es gibt natürlich auch noch andere Wege. Ne? Also was ist, wenn man jetzt Tune behält? So, er spielt ja eine gute Hinrunde und dann kickt man ihn einfach nach der Hinrunde und holt einen neuen Trainer zur Rückrunde, der dann natürlich erstmal...
Einen guten Rückrundentrainer.
Und
ich finde das so lustig, dass ihr das sagt, weil das ist ja 1:1 damals mit Titz passiert. Ja. Ne? Zum Lachen, ne? Also, weil Sachen passieren.
Auch zu spät eingesetzt. Der hat ja ein unglaubliches Finishing gelegt, aber hat halt einfach nicht gereicht. So. Und Patrick Simon schreibt bei uns bei Instagram auch eine lange Nachricht, ich kürze sie ein wenig ab. Und war so, er hat geschrieben, wir spielen immer eine gute Hinserie und kacken dann ab. Bruno ist doch so ein Rückrundentrainer. Nicht nur bei uns, auch in Stuttgart und so weiter. Lass uns doch in Zukunft von vornherein Jobsharing-Trainer verpflichten. Einer für die Hin- und einer für die Rückrunde. 6 Monate Vertrag. Ein ganz neues Modell und das Ganze lassen wir dann von einer Zeitarbeitsfirma sponsoren. Boah, meine Idee finde ich immer besser, je länger ich schreibe. Ihr dürft mich gerne zitieren und bla 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 bla. So haben wir gemacht jetzt hier, also Grüße an Patrick. Und also eigentlich doch gar nicht so eine schlechte Idee. Ne? Du hast so ein Trainer-Tandem vielleicht schon so, ne? Also wo du sagst, so die beiden Trainer arbeiten zusammen. Der eine kommt in der Hinrunde, der andere dann in der Rückrunde. Und dann geht's, also dann hast du immer irgendwie diesen Trainereffekt. Auf jeden Fall nicht diese langfristigen Verträge, die bringen dir auch gar keinen Menschen mehr weiter.
Ja.
Also mal so ein, oder hat wie gesagt, ne, also ein Tune jetzt noch halten. Wir steigen eh nur zu 10-20% auf. Dann lässt sie noch die ersten Spiele in der Hinrunde machen, irgendwie wieder Mut gefasst und so weiter und so fort. Und dann hast du nämlich den Joker mit der Trainerentlassung. Das kannst du dann nämlich so Weihnachten ziehen. Und dann hast du direkt den Trainer eine richtig geile Rückrunde und dann bist du aufgestiegen. Also das wäre auch mal ein Plan. Wir werden aber sehen natürlich, wie es kommt.
Ja, ich finde es schon krass, ne? Also Tune hat euch, ist ja auch, das ist auch seine Schuld, nicht eure Schuld, dass ihr auf Tune pöbelt, sondern er hat euch einfach als nahe und Herzensfans, hat er euch null gecatcht. Ihr seht einfach zu viele Fehlentscheidungen. Das muss er sich ankreiden lassen, weil er kann es nicht widerlegen mit den Ergebnissen. Aber
allein schon das...
Ich finde es so krass. Ihr sagt also, der Typ ist für euch durch. Also der ist für euch... Finde ich ja, also Muchel hat es ja schon gesagt, selbst bei Aufstieg war ihm diese Saison zu wenig.
Stand jetzt, ja, finde ich auch. Also ich finde zum Beispiel so aufstellungstechnisch, weißt du, dass so ein Toni Leister nicht spielt, ne? Jetzt spielt er gegen Ringsburg, ist mit bester Mann auf dem Platz, natürlich noch mit deutlichen Abstrichen, aber alle anderen waren so scheiße.
Halt, muss ich noch einen sagen, ich fand, also Leister, ja, Check, ja. Hat er, aber ich fand Ulreich die letzten Spiele, ne? Ja. Muss ich sagen, wir haben auch ihn viel kritisiert. Aber er hat jetzt die letzten beiden Spiele zumindest mal gezeigt, dass er auch mal Bälle halten kann und nicht ganz so unsicher wirkt und war für mich so ein bisschen auf alleinigen Posten da hinten im Tor. Und ja, Leisner fand ich auch, war von den ganzen schlechten ein Lichtblick.
Und dass er den halt zum Beispiel 90 Minuten auf der Bank hat schmoren lassen gegen Sandhausen, ist eine glasklare Fehlentscheidung. Und das ist halt auch sowas, so in der Crunch-Time verlierst du dann halt auch dadurch Dinger, weil das ist doch einer mal, der ein bisschen irgendwie die Mannschaft voranpeitscht und so. Und also aktuell hat Tune, wie gesagt, bei mir keine guten sehen, wie das nächste Spiel ausgeht.
Was sagt ihr zum Videoschiedsrichter?
Ja, Frechheit, ne? Dass sie keine Linie haben. Also das war ja, ne, Tor angeblich abseits, Schiri pfeift abseits, Köln überprüft, aber Köln kann nichts sehen, weil es gibt keine kalibrierte Linie und auch irgendwie keine zweite Kameraeinstellung, oder?
Also da muss ich echt mal, also ich will den Schiedsrichter überhaupt nicht in Schutz nehmen und vor allem auch nicht den Videoschiedsrichter, weil ich finde, es ist für mich, ja, das bin ich totaler Gegner davon, sondern ich finde hier die größte Problematik, wie du gerade gesagt hast, dass es keine Kameraeinstellung gibt, in der man das wirklich sehen konnte, weil jetzt, ich weiß nicht, ob ich da mit der Regelkunde komplett konform bin, aber der Schiedsrichter hat abseits angezeigt. Und der Videoschiedsrichter darf sich jetzt nur einschalten, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist. Mhm. Er hat sich eingeschaltet, aber er konnte nicht wirklich erkennen, ob das eine wirklich klare Fehlentscheidung ist. Und ich finde, das sieht man auch schwer auf den Bildern. Und da ist eher der Fehler, dass es keine Kameraeinstellung gibt, um da eine kalibrierte Linie zu ziehen, um das wirklich zu sehen. Ja. Und das finde ich in der heutigen Zeit, weißt du, wo du 3D-mäßig teilweise in der Halbzeit schon sehen kannst, wo sie um das Spielfeld rumfahren und ja, sich alles angucken. Und dann kriegst du es nicht hin, da eine kalibrierte Linie zu ziehen, um da gerade in so einem wichtigen, entscheidenden Spielen da keine Linie zu ziehen. Und das
Absolutes No-Go. Also, ne? Schlag in die Fresse, sehe ich ja. Ähnlich. Ja, aber gut, danach haben wir das Tor geschossen. Das war ja auch so halb abseitsverdächtig. Das haben sie wahrscheinlich gelten lassen, weil sie so einen Kacker an der Hose hatten und dachten ja. So, ey, wenn wir das denn jetzt auch noch rauspfeifen.
Und es darf auch keine Entschuldigung sein, ne? Du darfst nicht sagen, du hast die Punkte nachher nicht geholt, weil der Videoschiedsrichter da das Tor nicht gegeben hat. Du musst ein Spiel gegen Regensburg und gegen Sandhausen ja. Auch ohne Videoschiedsrichter und musst du gewinnen. Ganz klar.
Ja. So, nächstes Spiel geht gegen den KSC am Donnerstag. Und der KSC ist ja eigentlich, also die haben jetzt gerade 2-2 gegen Würzburg gespielt, ne? Und Würzburg ist nun wirklich eigentlich richtig scheiße. Also alle gewinnen gegen Würzburg bis auf 4 und anscheinend KSC auch nicht.
Oh Gato, der arme Gato ist so negativ. So kenne ich dich gar nicht. Dich hat's richtig gefressen, ne? Also ja, das mit den Nerven am Ende.
Beim Sandhausen-Spiel sind alle Sicherungen durchgebrannt. Da habe ich auch alles bepöbelt, was zwei Beine hatte.
Scheiße. Aber mich interessiert noch mehr vor dem Spiel am Donnerstag, was Dienstag und Mittwoch passiert. Denn ich sag, dass Dienstag absolut die Wahrscheinlichkeit besteht, dass Nürnberg was gegen Kiel holt. Und dann noch wahrscheinlicher finde ich, dass am Mittwoch Sandhausen was gegen Fürth holt. Also, die Jungs neben uns legen vor, Kiel morgen, Fürth übermorgen. Und dann können wir zu guter Letzt vielleicht am Donnerstag einen goldenen Donnerstag feiern. Es wäre so geil. Und ich sage euch eins, wir haben gestern einen Punkt aufgeholt auf Fürth. Die haben gepatzt. Wenn wir Dritter sind, ist Junior der erfolgreichste Trainer der letzten Jahre und hat es dann Kurs Relegation fast geschafft, Dritter zu werden. Ich glaube, Zweiter ist im Moment wirklich sehr, sehr schwer, aber Platz 3 ist absolut noch machbar.
Ja, also wenn wir dann, wenn Fürth, also wenn Diekmeyer trifft mit Sandhausen gegen Fürth so und die gewinnen, die haben mal laufen, in den letzten beiden Spielen hat Sandhausen gewonnen, müssen auch gewinnen, sind dann noch böse unten drin und wir gewinnen tatsächlich gegen Karlsruhe und kommen wie auch immer noch auf Platz 3 und gewinnen dann in der Relegation gegen Werder Bremen.
Ja, was ist dann?
Dann baue ich Tune mit meinen eigenen Händen einen Fuß neben Uwe Seelers Fuß als Trainer des Jahrhunderts.
Ja.
Aber auch nur dann. Und wenn wir irgendwie Fünfter werden am Ende der Saison, dann scheiße ich ihn vor seine Tür.
Dann kommt er unter den Fuß von Uwe Seeler.
Ja. Ja, also so ist es ja im Fußball, ne? Es liegt alles so nah beieinander und in diesem Fall wirklich, weil in diesem Fall war zwischen dem Spiel jetzt am Donnerstag gegen Sandhausen und dem nächsten Spiel am Donnerstag gegen den KSC eine Woche, 7 Tage, 3 Spiele und da hat sich oder entscheidet sich die ganze Saison. Wir hatten 2 Wochen Zeit, uns vorzubereiten und bisher ist es wirklich unterdurchschnittlich. Und einige Mannschaften haben es ja geschafft, wie mit Sandhausen. Das ist ja das Paradoxe, also ist ja nicht unmöglich, aber und also, ja, naja, egal. Wir werden sehen.
War das Peloton-Training erfolgreicher als 2 Wochen?
Ja. Man muss sagen, was ja auch absolut im Moment boomt, ist ja der Instagram-Account von uns, oder? Haben wir das schon erwähnt?
Ja,
also, was
ja,
da an Nachrichten einprasselt. Also die Fans, sie leben noch, sie haben noch Energie, sie schicken uns ihr Feedback. Also bitte weitermachen. Immer wieder spannend, was da für Ideen kommen. Wir versuchen auch so viel wie möglich davon
anzugehen. Ja, es gibt auch, also uns haben auch tatsächlich noch so, bevor ich jetzt gleich zum Ende komme mit den paar Quoten hier, hat uns auch Björn Maas unter anderem noch geschrieben, so kurz vor dem Spiel gegen Regensburg. Moin, ich habe keinen Bock mehr auf mein Wohnzimmer. Ich habe mir jetzt spontan meine Campingstühle geschnappt, meinen besten Freund angerufen. Wir hauen uns vors Volksparkstadion und schauen HSV per Sky Go. Mal sehen, was dabei rumkommt. Allein den Weg jetzt zum Fahren ist doch schon mega ins Stadion. Es kribbelt nach langem wieder. Und hat er uns so Bilder geschickt, wie die jetzt mit HSV-Campingstühlen in der S-Bahn, geil bei bestem Hamburger Wetter, am Sonntag vors Stadion fahren. Dann noch so ein Bild mit ihrem Banner, was sie da aufgehängt haben. Und das ist, sowas ist geil, ne? Muss man sagen. So bockt auch. Dann haben sie sich wahrscheinlich schön an reingelötet. Also, Oder Luisa, stimmt. Luisa hat uns hat eine Nachricht geschickt, dass sie vor dem Regensburger Stadion, das hat sogar ein Bild geschickt, wie man durch die Ecke des Stadions die Spieler beim Aufwärmen sieht. Aber ich glaube, dann wurde sie weggeschickt, ne? Von den Ordners.
Ja, die Ordner haben sie irgendwie weggeschickt und sie haben noch ein bisschen gepöbelt, natürlich in guter Hamburger Manier. Und
geil.
Ja, es zeigt mir einfach nur, wie dieser Verein lebt und was wir für eine geile Fanszene haben, die alles für diesen Verein machen, die sich vor Stadion in Regensburg setzen und versuchen, irgendwie über Stadiondach den Verein zu supporten. Und dann finde ich es umso erschreckender, dass der Verein das oder die Spieler es nicht hinbekommen, da eine Antwort zu geben und zu zeigen, dass die Mannschaft lebt und dass sie wirklich wollen und
Ja, das ist leider tatsächlich das Grausame, aber jedes Jahr wieder, wir sind jetzt ein bisschen ja trainiert und vielleicht ist ja auch nächstes Jahr tatsächlich die zweite Liga fast geiler als die erste, ne? Also wenn da Traditionsvereine runtergehen
und auch hochkommen,
also und mit, auch hochkommen,
ne? Mit Dresden und Rostock, das ist schon eine Bomben-zweite Liga, also da sind viele geile Auswärtsspiele dabei, wo ich mich extrem drauf freuen würde.
Absolut, Dresden, Rostock, dann kann hier runtergehen, Schalke geht runter, Köln kann zum Beispiel runtergehen.
Hertha.
Berlin, so. Also das ist
Bielefeld.
Ist doch viel geiler, als wenn du dann irgendwie gegen Wolfsburg, Leipzig, Hoffenheim, so ein Augsburg und Mainz interessiert mich auch überhaupt nicht.
Also spielst. Ganz ehrlich, objektiv gesehen, das kann ich als Sportler kaum aussprechen, aber eine zweite Liga würde wahrscheinlich so mehr Spaß bringen als eine erste Liga. Du spielst oben
mit. Wenn du auswärtsfahren darfst, auf jeden Fall.
Und ich sag, die Auswärtsfahrten und ganz ehrlich, wenn du in dieser zweiten Liga wiederum dann relativ gesettelt aufsteigst, also nächstes Jahr mit den ganzen Traditionsvereinen, da steigst du auch mit einer ganz anderen Brust auf, als wenn du dieses Jahr gefühlt aus der schlechtesten zweiten Liga
aufsteigst. Und das bockt dann auch, weißt du, in der zweiten Liga sind wir wer, wir gewinnen die Mehrzahl der Spiele höchstwahrscheinlich, in der ersten Liga würden wir wieder nur auf den Sack bekommen von irgendwelchen
zusammengekauften Vereinen. Aber überleg mal, du spielst dann in zwei Jahren, spielst du gegen Mainz, Union, Hoffenheim, Freiburg, wenn du gerade mal Köln, Hertha und alle anderen Traditionsvereine wie Schalke hinter dir gelassen hast, dann hat das ein ganz anderes Selbstverständnis in der ersten Liga.
Aber es ist auch der Weg, ist das Ziel, ne? Und wenn es dann einfach mehr bockt in der zweiten Liga.
Und dann mit Steffen Baumgart
als Trainer? Ja, Steffen Baumgart, so, hast du, da ist doch geil, so. Dominierst du dir das Ding, ist egal, damit musst du dich abfinden, dass du einfach nicht aufsteigst. Du spielst eine gute Saison, so ab dem 25., 26. Spieltag klingst du dich einfach aus, so sagst du, ab jetzt erwarte ich gar nichts mehr und freust dich einfach, wenn wir nicht aufsteigen, weil wir dann wieder ein neues Jahr, geiles Jahr in der zweiten Liga haben und da geile Mannschaften, vielleicht noch geilere Mannschaften sind als in diesem ganzen Kommerzding erste Liga. Obwohl, ich klinge schon wie ein Pauli-Fan, das ist auch scheiße. Ach, wir haben es probiert, uns schön zu reden, also aufsteigen ist schon irgendwie ein bisschen geiler. Ah, na gut, wir werden sehen. Also gegen Karlsruhe, was sagt die Quote? Meine Tipico-App ist irgendwie anscheinend kaputt, aber bei Kicker steht hier auch die Quote drin. Was würde ihr
tippen? Gegen Karlsruhe?
Ja.
Boah, Alter, also im Moment ist man ja so negativ, aber ich sag 1,7.
Na, trifft es gut, 1,65, glaube ich. Würde an der Aufstellung was ändern? Jatta, was mit dem? Der wäre irgendwie so ein... Ich glaube, ich würde tatsächlich mal so ein... So eine Reihe Jatta, Winsheimer, ich würde die funktionieren ja irgendwie gefühlt ja immer nur als Einwechselspieler, dann würde ich auch nur einwechseln. So. Also dann mal mit einer beschisseren. Hand würde ich sowieso draußen lassen, ne? Hand habe ich ein bisschen gefressen, zu Unrecht. Aaron, wenn du das hörst, es liegt nicht an dir, es liegt daran, dass du in den letzten 3 Jahren, in den letzten 5 Jahren einfach mit beim HSV an Bord bist, eigentlich eine treue Seele bist, so. Aber wir grundsätzlich. Leider mit dir verkacken und deswegen bist du und Aaron und Gideon Jung der Grund, vielleicht der Grund, warum es nicht hochgeht. Also würde ich, glaube ich, mal tatsächlich ohne Aaron Hunt ein bisschen aus Aberglaube anfangen. Ja. Aber was ist denn jetzt auch? Man kann sich an nichts halten.
Nein, ich glaube, wenigstens hat Tune jetzt eine Art und Weise, die, und das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie ein Tune-Fan bin, sondern ich glaube, Tune hat wenigstens jetzt eine Art und Weise, in der Woche nicht alle völlig verrückt zu machen, sondern dass da eine konstante, solide Mannschaft am nächsten gegen Karlsruhe auf dem Platz steht. Und die Welt wird wieder, kann in 3 Tagen schon wieder ganz anders aussehen. Das ist das Geile am Fußball. So schnell es bergab geht, so schnell kann es auch wieder bergauf gehen.
Also wir werden sehen, also wenn sie wieder so anfangen, die ersten 20 Minuten wie gegen Regensburg und Sandhausen, dann wirklich, dann ist auf unserem Instagram-Kanal was los. Da wird aus allen Rohren dann gefeuert, dass sowas darf nicht passieren. Vielleicht vielleicht spielen sie sich schon mal so 11 gegen 11 warm, ja, symbolisieren die erste Halbzeit oder so, spielen gegen die eigene U21,
ja, das ist halt
damit krass. Sie dann direkt, wenn es dann losgeht, schon warm sind und nicht irgendwie wieder 60 Minuten brauchen, um dann im Spiel zu sein. Wir werden sehen. Wir bleiben mit euch im Kontakt via Instagram und dann nur der HSV und dann nehmen wir die nächste Folge wahrscheinlich nächste Woche auf, ne? Sind am Wochenende sind keine Spiele, ne?
Es wird eine harte Folge für mich, nächste Folge, weil wenn wir jetzt gegen Karlsruhe tatsächlich nochmal verlieren sollten, dann wird jeder sagen, Kai, was war das für eine scheiß Meinung von dir?
Ja.
Also wie kann man an Tune noch festhalten? Aber hoffen wir mal, dass das nicht der Fall ist.
Glaubt ihr, Tune, wenn wir dann verlieren?
Achso, wenn wir
dann,
nein.
Ja, aber wer soll dann kommen? Ist ja jetzt schon so too late to fail, ne?
Ja, kannst nicht mehr, das macht keinen Sinn mehr.
Egal, jetzt kann er sich nochmal aus der Scheiße selber raushieven und dass wir das irgendwie gewinnen. Aber wie gesagt, meine Meinung wäre Trainerwechsel. So, dann, wow, ist heute lang geworden. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Nur ciao, ciao.